ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und in diesem Podcast lernen wir unter anderem Menschen kennen, die etwas Besonderes machen, die einen besonderen Weg gegangen sind. So wie unsere Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympics, Annalena Forster.
Talk mit Thies.
Das habe ich gar nicht geblickt erst. Mir hat dann meine Mentaltrainerin, die eben im Ziel war, hat dann gesagt so... Du bist schneller. Du bist einfach schneller als sie. Und ich so, was? Das gibt's ja gar nicht hier. Ja. Dann war es eher so, dass meine Eltern da dann offen auch auf die Leute zugegangen sind und gesagt haben, schaut in den Kinderwagen rein. Das ist ein ganz normales Kind. Da fehlen zwar Körperteile, aber das ist alles fein. Also
außerdem gewinnt die später mal Goldmedaillen.
Ja, genau. Also am Morgen vom ersten Rennen bin ich aufgewacht und bis dahin war ich wirklich entspannt. Aber da war mir so übel. Und was für Gedanken dann auch in einem hochkommen. So, was bedeutet das jetzt, wenn ich keine Medaille hole oder wenn ich nicht abliefer?
Annalena ist eine Ausnahme-Wintersportlerin aus Staringen am Bodensee. Ihre Disziplin, das ist der Monoski. Mittlerweile ist sie das Golden Girl der deutschen Paraathleten. 2014 hat sie ihre ersten paralympischen Medaillen gewonnen. In Pyeongchang dann 4 Jahre später auch ihre erste Goldmedaille. Und jetzt in Mailand Cortina 2026 kamen noch 2 Goldene dazu. Annalena nutzt ihre Bekanntheit bewusst, um ein entspannteres Bild von Behinderung zu vermitteln. Sie selber ist nur mit einem stark verkürzten linken Bein auf die Welt gekommen. Das rechte Bein fehlte vollständig. Zwischen Geburt und Goldmedaillen steckt ganz viel Leidenschaft. Und die spürst du auch, wenn du mit ihr sprichst. Wir haben uns in Stuttgart getroffen. Sie bewegt sich ja im Rollstuhl fort, hatte den gelben Kapuzenpulli der deutschen Athleten an. Ja, da steht dann Team D, Paralympics Wintersports. Und in diesem Podcast erzählt sie, wie sie zum Skifahren überhaupt kam. Wie großartig die Unterstützung aus ihrem Dorf ist. Die haben sogar eine Kuhglocke mit nach Olympia reingeschmuggelt, um sie anzufeuern, was kurioserweise nicht erlaubt ist. Sie erzählt auch, mit welchem Druck sie auch umgehen muss, welche besondere Methode ihrer Mentaltrainerin bei ihr funktioniert hat. Und hinter einem Monoski steckt eine Menge Hightech. Naja, und dann gab es auch diesen einen Schlüsselmoment, der in ihr auslöste, dass auch sie bei Paralympics eines Tages dabei sein wollte. Und sie hatte eine Goldmedaille dabei, die sie in der Hosentasche transportiert hatte. Das fand ich interessant. Dass Annalena eine unglaubliche Herzlichkeit und Fröhlichkeit ausstrahlt, das lag, glaube ich, nicht nur daran, dass sie gerade aus Mailand zurückgekehrt war. Ich bin sicher, sie ist immer so.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo.
Also es sind insgesamt, bei dir ist das Zählen echt schwer mittlerweile. Es sind 12 paralympische Medaillen.
Ja,
richtig?
Korrekt.
Wir haben 17 WM-Medaillen.
19?
Ehrlich?
Ja.
Okay, habe ich falsch gezählt?
Nee,
okay.
Alles gut.
Und Weltcup-Erfolge sowieso eine ganze Schublade
ja,
voll.
Ja, genau. Alles gut.
In welchem Ort ist die Schublade?
Bei meinen Eltern daheim am Bodensee ist die größte Schublade. Ja.
In Starlingen.
Staringen.
Ach, ja. Staringen. Ich habe ein L reingemogelt.
Ja,
ich wollte
genau. Mich
noch nachgucken. Ich liebe den Bodensee, aber ich bin über den Ort Staringen noch nie gestolpert.
Ja, er liegt nicht direkt am See, leider.
Ja. Sonst würde ich ihn nämlich kennen.
Sonst würde man ihn mehr kennen, ja. Aber wir haben auch nur mit dem Auto 5 Minuten am See. Also von dem her alles schön, ja.
Bei welchem Ort ist es? Was ist der Ort am Wasser, der bei euch am nächsten ist?
Bodmann-Ludwigshafen.
Hey,
kennt man.
Wie waren die letzten Tage? Wie viel Schlaf hast du bekommen?
Boah, also ich muss sagen, jetzt heute und gestern habe ich endlich mal richtig schön ausgeschlafen. Das tat richtig gut, weil in Cortina mussten wir immer, wenn Wettkampf war, um 5 Uhr aufstehen. Das ist schon echt heftig, vor allem wenn man so einen durchgetakteten Tag hat wie bei den Paralympics. Jeder will was von einem, was ja auch schön ist, aber was auch super anstrengend ist. Und dann ist der Abschluss meistens abends im Deutschen Haus. Und bis man dann ins Bett kommt, ist es eher auch gegen 12 meistens, ja.
Und während der Wettkämpfe auch getaktet, also hart getaktet dieser Tag.
Ja.
Was sind die Termine, die du dir am liebsten sparen würdest? Weil ja Wettkampf ist später.
Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf.
Darfst du, wir sind hier unter uns.
Ja, genau.
Oder meinst du, Sponsorengelder werden gestrichen?
Nee, nein, Sponsoren waren alles im Rahmen, aber Nee, also bei so Paralympics kommen dann halt, ja, die Politiker dazu, die vor Ort sind, was man normalerweise bei Wettkämpfen nicht hat sonst. Oder auch natürlich Presse, was für uns ja enorm wichtig ist, aber was auch extrem viel Zeit gekostet hat. Natürlich sind dann auch ein Haufen Funktionäre vor Ort und überall bleibt man hängen und hat halt ein Gespräch am Laufen. Also man bewegt sich sehr langsam vorwärts, weil halt überall jemand ist, mit dem man halt mal kurz redet. Mhm. Und dann wird es immer später und später, bis man dann an seinem Container angelangt ist im paralympischen Dorf. Von dem her, ja, das sind so kleine Sachen, die sich einfach aufsummieren. Und die wir sonst halt bei Weltcups zum Beispiel überhaupt nicht haben.
Nein, wo ja oft auch nicht mal Publikum ist, ne? Außer Freunde, Familie.
Genau.
So, aber da wirklich fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja, auch sehr schade ist, genau.
Ich weiß, aber wie ist es bei einer WM? Ist es da ein bisschen besser? Auch nicht.
Es kommt drauf an. Also wir hatten jetzt letztes Jahr in Maribor in Slowenien WM und die war sehr traurig, weil da mussten auch viele Wettkämpfe abgesagt werden und dann war auch kein Fernsehen vor Ort, weil nicht sicher war, ob wir überhaupt irgendwas fahren können dort. Aber wir hatten auch schon Weltmeisterschaften, da war was los. Also da waren dann auch eben von Athleten Fans da und viel los im Zielraum. Also das kommt immer so ein bisschen auf den Ort, auf die Veranstalter drauf an, wie viel dann bei so einer Weltmeisterschaft los ist, ja.
Slowenien hast du jetzt gerade schon erwähnt. Ihr reist wirklich eine ganze Menge rum für den Weltcup alleine schon, ne? Also Slowenien ist dabei, Japan ist dabei. Ich weiß noch, in Japan warst du in einer Disziplin wirklich allein am Start, oder?
Ja, tatsächlich leider, ja. Einfach auch vom finanziellen Aspekt her, weil klar, je weiter es weg, je nachdem, welches Land es auch ist, sind ja auch unterschiedliche Preise einfach, die da aufgerufen werden und dann ist es halt für manche einfach nicht möglich, sich das zu finanzieren, ja.
Also ich suche ja schon die Tasche, wo deine Medaillen sind. Sind die da drin?
Nein. Die sind hier drin und ich habe eine in der Hosentasche.
Krass, die dürfen aber wirklich nur Olympiasieger anfassen?
Nein, ich bin da großzügig.
Wirklich? Oh, die sollen ja so schwer sein.
Ja,
Alter, die sind wirklich schwer. Alter, denn irgendeiner hatte, glaube ich, auch zwei Medaillen. Ich glaube, es war nicht du, es war irgendein anderer Kollege. Und der hat gesagt, oh ey, das war der den Nackenprobleme hatte bei den Olympischen Spielen im Bobfahren.
Ah ja.
Hier, ich habe seinen Namen gerade vergessen.
Ja.
Der hatte so furchtbare Nackenprobleme. Und dann hat er noch irgendwie diese Medaillen um Hals und sagte, ich muss das jetzt echt mal loswerden.
Ja.
Und jetzt verstehe ich das. Mein Gott,
ist
sind die, mein Gott, sind die schön.
Ja,
und mein Gott, sind die schwer.
Ja.
Wie viel Kilo sind es?
Ich habe die jetzt noch nicht gewogen. Ich habe meine letzten paralympischen Medaillen von den letzten Jahren gewogen. Die waren alle so um ein halbes Kilo.
Also
ja,
okay.
500 Gramm. Aber es fühlt sich schwerer an. Vielleicht ist die auch tatsächlich schwerer.
Es fühlt sich definitiv wie mindestens ein Kilo an. Paralpine Skiing, Women's Giant Slalom.
Ja.
Sitting.
Genau.
Das Sitting wollte ich nicht euch sagen. Ich gebe dir deine Medaille zurück.
Danke, Dankeschön.
Dankeschön, dass ich die mal in die Hand nehmen durfte.
Ja, sehr gerne.
Das ist wirklich toll. Denn den Fußball-WM-Pokal, den wir ja 2014 dann nochmal aus Brasilien mit nach Hause gebracht haben, den dürfen nur Weltmeister anfassen.
Ach was.
Alle anderen haben Handschuhe an.
Ach, Schmarrn.
Ja, streng genommen, also der Ehefrauen, PartnerInnen, was auch immer, dürfen das eigentlich gar nicht anfassen. Und auch die Offiziellen tragen den dann mit Handschuhen.
Das wusste ich gar nicht.
Ja,
das ist
ein Gesetz. Ein wahrscheinlich ungeschriebenes Gesetz.
Wahrscheinlich,
aber den dürfen nur wirklich die SiegerInnen auch wirklich anfassen.
Wow, okay.
Cool. So. Wo hast du denn die ganzen Medaillen, die du bisher angesammelt hast? Zu Hause am Bodensee? Wo bist du überhaupt zu Hause? Du wirst ja auch oft als Freiburgerin bezeichnet. Da bist du beim Zoll.
Genau, also in Freiburg oder nach Freiburg gezogen bin ich schon 2014 nach dem Abitur, um eigentlich eben Psychologie zu studieren. Und dort ist auch ein Olympiastützpunkt, an dem ich dann halt, dort habe ich halt die besten Voraussetzungen dann gehabt mit Kraftraum, aber auch mit so Unterstützung, also Laufbahnberatung, Physiotherapie, dann auch Mentaltraining irgendwann. Also genau, es ist halt einfach so das Rundumpaket am Olympiastützpunkt in Freiburg, was mich dann dort auch hingezogen hat.
Ja. Nur Skifahren ist schwierig. Ich finde, es ist ein ungewöhnlicher Stützpunkt eigentlich für deine Disziplin, für das Skilaufen.
Ja.
Mich wundert, dass ihr das nicht doch irgendwo im Allgäu wenigstens habt, oder?
Ja, bei uns gibt es tatsächlich keinen so einen zentralen Stützpunkt für alle Athleten. Also wir sind alle so verstreut, hauptsächlich schon in Süddeutschland oder viele wohnen jetzt auch in Innsbruck tatsächlich nahe an den Bergen. Aber ja, dadurch, dass wir unsere Trainingslager auch an unterschiedlichen Orten in den Alpen haben. Also wir fangen immer in der Schweiz in Saas-Fee an, dann schauen wir, wo als nächstes Schnee liegt. Dann geht's meistens eben nach Österreich, rund um Innsbruck, dann aber auch weiter nach Italien. Also wir müssen eh fahren und von dem her ist es dann relativ egal, wo ich wohne, weil den Reiseaufwand hat man so oder so.
Wann bist du das jetzt immer einfach nur zum Vergnügen Ski gefahren?
Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, ich war mal mit einer Freundin letzte Saison einen Tag fahren, okay, weil ich es einfach auch für mich mal gebraucht habe zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal just for fun fahren und krieg den Kopf frei und ja, einfach mal nur um des Spaßes willen. Ja.
Also Olympia war wieder der volle Erfolg. Du hast die einzigen goldenen für Deutschland nach Hause gebracht. Der halbe Bodensee, wollte ich gerade sagen. Aber zumindest halb Starring war mit vor Ort, oder?
Ja.
Zum Glück Olympische, Paralympische Spiele in der Nähe.
Ja.
Und nicht in China. Weißt
das,
du,
ja,
ganz weit weg. Da haben sie sich nicht lumpen lassen, oder?
Absolut, nee.
Also, ich weiß nur, dein Onkel ist auf jeden Fall dabei gewesen, das weiß ich auch. Onkel Klaus, glaube ich, hier der Vorsitzende vom Fanclub, oder? Ist er? Nee, nicht offiziell.
Nee, nicht offiziell tatsächlich. Der wohnt auch gar nicht in Starring, aber nee, also das hat sich so eben über die letzten Jahre so irgendwie entwickelt, dass sich der sogenannte Hennenstall, wo eben die Freunde von meinem Vater sich öfter treffen, um halt mal abends ein Bier zu trinken, haben sich zusammengetan und haben gesagt, ja, wir kommen jetzt einfach mal mit auf ein paar Weltcups oder auch Weltmeisterschaften und möchten dann am Ende auf jeden Fall mit nach Cortina kommen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass sie schon ab und zu mal geübt haben bei anderen Weltcups, auch schon in Cortina. Und ja, das hat sich dann irgendwie so auch aufgebaut, dass da dann mehr dabei waren. Und ja, auch einige von meinen Freunden, von meinen Schulfreunden waren dann mit vor Ort. Und das ist natürlich schon eine besondere Ehre, auch wenn die alle den Weg auf sich nehmen, um für mich dort zu sein und mich anzufeuern.
Aber
und
auch zusätzlicher Druck.
Sicher auch ein Stück weit, klar.
Oder doch eher Motivation?
Aber ich würde mehr Motivation sagen, ja.
Okay.
Also so eine Mischung. Klar, natürlich hat man sicher im Hinterkopf so, ja, da sind jetzt auch voll viele für mich extra gekommen.
Mhm.
Aber ich weiß auch, dass die Leute, die dort für mich waren, dass die mich trotzdem lieben, egal ob ich jetzt eine Medaille hole oder nicht. Und von dem her hatte ich eher im Kopf, egal wie ich jetzt da unten ankomme, ich habe jemand, der mich in die Arme schließt, der mich drückt, der für mich da ist. Und ich glaube, deswegen war die Motivation definitiv größer.
Onkel Klaus auf jeden Fall mit Seppelhut.
Ja, genau.
Mit Holzratsche, Kuhglocke dabei. Also den hat man gehört und gesehen. Was hast du von ihm mitbekommen?
Also man hat die Fans, das war schon interessant. Also der Slalomstart war der Start, der am weitesten unten halt war. Und von dort aus hat man tatsächlich die Tribüne gehört. Also das war schon krass. Also die waren so laut, die ganze Tribüne, dass man am Slalomstart was davon hatte. Und wenn man so über die letzte Kuppe in den Zielhang reingekommen ist, dann hat man auch so diese Stimmung wahrgenommen. Also da war es dann wirklich so, dass man so dieses Anfeuern und alles durch den Helm halt durch mitbekommen hat. Und ja, das finde ich motiviert schon unheimlich. Also wenn man weiß, da die pushen einen da jetzt ins Ziel rein, das ist schon cool. Ja.
Und habe ich das richtig in Erinnerung? Der hat das mit aufs Gelände geschmuggelt? Er durfte es gar nicht offiziell mitnehmen?
Ja, tatsächlich waren sie alle ein bisschen erstaunt oder sehr erstaunt, dass man keine Geräte zum Lärm machen mitnehmen durfte. Weiß nicht, ob die Angst hatten, dass man sich damit die Köpfe einschlägt oder was genau der Hintergrund davon war. Aber sie durften weder Kuhglocken eigentlich mitnehmen, noch Ratschen. Nicht mal so ein Plastikstängel von so einer Fahne durfte man mit reinnehmen. Also es war sehr, sehr streng und dann haben sie sich die Sachen halt unter die Kleidung gestopft am zweiten Tag und so hatten sie es dann trotzdem immer mit dabei, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gefragt, also beim Fußball wundert man sich schon immer, wie diese Hardcore-Fans diese Pyrotechnik immer ins Stadion schmuggeln können.
Ja.
Krass, aber wirklich en masse.
Ja.
Und so eine Kuhglocke und die Ratsche, das ist ja auch nicht gerade klein.
Nee, das stimmt. Ich weiß nicht, wie sie es genau gemacht haben, aber wahrscheinlich unter den ganzen Jacken hinten am Rücken hat man es dann, oder wenn man es ganz unten in den Rucksack reingestopft hat, weil die ja natürlich nicht bei jedem den ganzen Rucksack ausräumen können, hat man es irgendwie reinbekommen.
Boah, ja. Ich war mal beim NBA in den USA beim Basketball.
Ja.
Und da durftest du kein Kaugummi mit reinnehmen.
Ach,
und haben sie wirklich mit Stöcken, mit so Stäben, bis in den hintersten Winkel des Rucksacks sie gestochen, ja, ob da irgendetwas ist, was essbar ist. Selbst so ein Bonbon haben sie mir abgenommen.
Ja. Verrückt.
Damit du für 15 Dollar da dein Bier, dein Wasser, deine Cola kaufst.
Genau, das war dort auch so. Kein Brot, nichts durfte man mit reinnehmen, theoretisch. Ja, schon Wahnsinn, ja.
Traurig eigentlich, ne?
Aber ja, schon. Das macht's. Also gerade diese Geräte zum Stimmung machen, das macht es ja ein bisschen kaputt, wenn man die nicht mitnehmen darf. Wenn man dann nur noch seine Stimme hat zum Grölen, die ist ja nach dem zweiten Tag dann auch weg. Also
eben drum, gerade wenn man jemanden kennt, der an so vielen Wettbewerben teilnimmt.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Ich denke ja immer, dass AthletInnen, die vorher schon Medaillen gewonnen haben, schon mehrfach auch Goldene gewonnen haben, ja, bei Olympia, bei Paralympischen Spielen, dass die doch eigentlich ganz entspannt rangehen können. Also wir Laien denken das, weißt du? Die haben noch nichts mehr zu verlieren. Sie
ja.
haben allen schon mal was gezeigt, was sie drauf haben. Sie haben die Goldmedaillen, sie sind ja. schon abgefeiert worden, sie haben den Respekt von jedermann. Da kann man doch so entspannt eigentlich an so ein Rennen rangehen. Was ist da dran?
Ja, also ich habe mir versucht, das auch einzureden tatsächlich vor den Spielen. Ich habe auch immer wieder auch zu Freunden, Familie gesagt, so, ich muss mir nichts mehr beweisen. Ich habe schon so viel erreicht. Ich kann da jetzt locker dran gehen. Auch mein Trainer hat gesagt so, hey, du hast schon so viel erreicht. Du brauchst dir gar nichts mehr vorwerfen. Du hast bisher so viel abgeliefert. Hab einfach Spaß. Aber klar, natürlich, wenn man dann, also am Morgen vom ersten Rennen bin ich aufgewacht und bis dahin war ich wirklich entspannt. Aber da war mir so übel an dem Tag vom ersten Rennen. Ich bin aufgestanden, ich wollte eigentlich gar nichts essen. Und das ist so krass, wie das dann so in einem arbeitet halt und was für Gedanken dann auch in einem hochkommen. So, was bedeutet das jetzt, wenn ich keine Medaille hole oder wenn ich nicht abliefer? Die Gedanken kommen einem dann natürlich, aber natürlich habe ich mich damit auch schon davor auseinandergesetzt. Diese Szenarien sind wir alle schon im Mentaltraining durchgegangen, dass ich das auch mal ausgesprochen habe. Ja, was passiert, wenn ich keine Medaille hole? Die Konsequenzen davon. Ja, und so versucht man sich halt irgendwie natürlich auch auszutricksen, sich selbst. Aber es funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja. Unter Umständen, wenn man eben nicht 100% dabei ist, sondern nur 99, fehlt einem vielleicht dieses Prozent, um auch wirklich zu gewinnen dann. Ne?
Absolut.
Also deswegen, man darf dann auch nicht entspannt sein. Also wenn, dann muss man es richtig machen. Und ich vermute, du hast da natürlich auch die Sponsoren, die im Hintergrund sind. Für die holt man auch gerne die Medaille.
Sicher, man weiß natürlich, was alles dahinter steckt, hinter so einer Medaille. Was das nachher bedeutet für die zukünftige Karriere, für eben zukünftige Sponsoren, wie auch immer. Das macht natürlich schon enorm viel aus. Deswegen hat man das im Hinterkopf. Aber eben das Schöne ist, man kennt natürlich die ganzen Abläufe bei so einem Rennen. Man ist schon so viele Wettkämpfe gefahren. Es ist Routine. Man hat ein Team, auf das man sich verlassen kann. Das ist so eine Sicherheit, die man einfach in sich verspürt. Und deswegen konnte ich dann auch am Start das irgendwie alles abschütteln und war dann eben meistens so entspannt, dass ich gesagt habe, so, hey, ja, du brauchst hier jetzt nichts machen, was du noch nie gemacht hast. Du hast es schon 100 Mal gemacht und jetzt machst du es einfach wie im Training. Und irgendwie hat es erstaunlich gut eben funktioniert dieses Mal auch, ja.
Was hast denn du für Rituale? Bist du abergläubisch?
Mal mehr, mal weniger.
Und dieses Mal warst du mehr oder weniger abergläubisch?
Ja, man macht sich dann schon so Gedanken, so, oh, welches Oberteil hatte ich denn jetzt bei der Abfahrt an, als ich Gold gewonnen habe? Sollte ich das vielleicht wieder anziehen? Aber am Ende ist klar, dass an all dem ist es nicht gelegen oder wird es nicht liegen.
Weißt du doch nicht.
Ja, das stimmt natürlich, aber also natürlich ist es verrückt, was man da für Gedanken hat, ne? Also was, an was man da so denkt. So, welche Unterhose oder welches Oberteil hatte ich jetzt beim letzten Sieg an? Was sollte ich anziehen? Also verrückt.
Sag mal, der Hennenstall in Staring, ist das wirklich ein Hühnerstall?
Oder? Es war mal ein Hennenstall, ja, tatsächlich.
Und was ist es jetzt, offiziell? Ist es eine Kneipe?
Nee, offiziell nicht, nee.
Eine Privatkneipe. Da wird Schnaps gebrannt.
Ja, genau. Oh Gott, wahrscheinlich kriegen sie jetzt voll das Problem daheim. Nee, tatsächlich, also das ist bei meinen Großeltern, wo die damals gewohnt haben, die hatten auch Tiere und eben auch unter anderem Hühner. Und das war damals wirklich ein Hennenstall. Und als mein Papa das dann geerbt hat, hat er das umgebaut. Einfach, das ist wirklich ein sehr gemütlicher Raum jetzt. Und da sitzt man halt zusammen und trinkt abends was zusammen.
Ja. Und oben auf dem Dach ist eine Satellitenschüssel für die Weltcuprennen.
Tatsächlich haben sie auch einen Fernseher drin, ja. Gerade für solche Späße, um dann natürlich halt auch Sport mit zu verfolgen oder ja, das darf natürlich nicht fehlen. Ja.
Gehen wir nochmal kurz Mailand durch. Also hier die Abfahrt.
Ja.
Gold. In der Abfahrt 500stel.
Ja.
Knapper geht's nicht, oder?
Ja. Ja, verrückt.
Okay, was hast du gedacht, als es dann am Ende geklappt hat, beziehungsweise hast du zwischendrin, hast du die Konkurrentin verfolgt und gedacht, oh.
Ja.
Das wird nichts.
Ja.
Nimm uns mal mit, so ein bisschen quasi, durch was du durchgegangen bist, während du gewartet hast, ob alles gereicht hat.
Ja, ich bin im Ziel angekommen und war erstmal total happy, dass ich überhaupt im Ziel bin und dass ich jetzt das erste Rennen vollbracht habe, hinter mir habe, egal wie es halt jetzt dann ausgehen wird. Und dann stand ich in der Leaderbox drin und ich wusste eben, die Audrey, die Spanierin, kommt direkt nach mir und das ist auch so die größte Konkurrentin gewesen, gerade in der Abfahrt auch. Und die war unheimlich stark schon in den Weltcuprennen und ich wusste, ich muss einen guten Lauf haben, damit das reicht. Ich wusste, es war ein guter Lauf. Ich hatte einen Fehler, der mir Zeit gekostet hat.
Oh, das war dieser Sprung, oder?
Das war über den Sprung.
Das war so ein etwas schräg geratener Sprung,
genau.
Wo du so korrigieren
musstest. Dann musste ich nochmal korrigieren und da habe ich auf jeden Fall Geschwindigkeit verloren. Und das war mir auch bewusst. Aber natürlich, jeder macht seine Fehler in so einem Lauf. Also auch Audrey macht Fehler. Deswegen war da noch gar nichts entschieden. Das wusste ich auch. Und der Rest war richtig gut. Also ich habe mich auch an dem Tag richtig gut gefühlt. Und ja, dann ist Audrey losgefahren, dann oben war ich, glaube noch vorne, dann oder war ich in zwei Zwischenzeiten noch vorne und dann war sie aber in der dritten war sie, glaube ich, dann vor mir und dann war ich schon so, okay, gut, wenn sie jetzt da vor mir ist, weil das war ja nach meinem Fehler, dann war es das jetzt, dann wird es jetzt nicht die Goldmedaille werden heute.
Und ihr habt einen Bildschirm auch da, auf dem ihr dann gucken könnt?
Genau,
auf dem Leaderstuhl da?
Genau, ja, wir haben einen Bildschirm und die Zeiten und aber tatsächlich waren das mit diesen Zwischenzeiten so unübersichtlich aufgelistet auf dem Bildschirm, dass ich am Ende, als sie dann im Ziel war und die 500stel auf meiner Seite waren, das habe ich gar nicht geblickt erst. Mir hat dann meine Mentaltrainerin, die eben im Ziel war, hat dann gesagt so, du bist schneller. Du bist einfach schneller als sie. Und ich so, was? Das gibt's ja gar nicht. Ja, geil. Also das war wirklich, boah, das waren Emotionen pur und gerade auch, weil ich einfach mit dem Speed, mit den Speed-Disziplinen auch immer wieder meine Probleme habe, weil je nach Bedingungen fühle ich mich halt auch überhaupt nicht wohl auf dem Speed-Ski. Wenn es zum Beispiel glatt ist und hart, dann muss ich mich so überwinden, die Geschwindigkeit zuzulassen. Das war jetzt an dem Tag nicht so. Wir hatten Top-Bedingungen, ich habe mich wohlgefühlt, wir hatten Sonnenschein, man hatte eine gute Sicht, man war nichts eingeschränkt, aber eben durch dieses Wissen, ich habe mit dieser Abfahrt immer wieder meine Probleme und ich war schon zweimal so kurz davor, auch Gold zu holen bei den Spielen in der Abfahrt, war das einfach nur so ein geniales Gefühl zu wissen, okay, man hat jetzt einfach die Goldmedaille geholt. Ja. Einfach krass. Ja.
Dann gab es einen Fahrfehler im Super-G.
Ja.
Wie ärgerst du dich sehr darüber dann, wenn das passiert?
Also in dem ersten Moment tatsächlich nicht. Da war ich so, hey, du hast schon deine Goldmedaille, alles fein. Aber die Enttäuschung hat dann nachmittags richtig reingehauen. Also als, klar, natürlich, dann kommen ja auch viele Leute auf einen zu und sind empathisch und trösten einen und dann wird einem auch erstmal bewusst, so was heute eigentlich passiert ist. Ja, dass man wieder die Chance natürlich auch auf Gold gehabt hätte, weil ich bis zu dem Zeitpunkt waren wir wieder nur 20 Hundertstel voneinander entfernt. Es ist ja nichts. Nee. Und eben so ein kleines Problem kann halt dann so Auswirkungen haben. Und von dem her wurde mir das dann erst so nach und nach bewusst und das tut dann schon weh. Also, und ich tat mir auch echt schwer, das emotional dann irgendwie abzuschütteln bis zum nächsten Tag, wo dann ja nochmal Super-Chi angestanden ist mit der Kombination. Mit der
Kombi, da gab es Silber dann, jawohl.
Genau, das war dann auf jeden Fall versöhnlich, aber ich konnte in diesem Super-Chi nicht abrufen, was ich gern abgerufen hätte, weil ich einfach zu sehr mit dieser Kuppe, wo ich drüber gesprungen bin, und die war so unberechenbar für mich. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte eine gute Linie, aber ich bin einfach viel zu weit gesprungen im Super-G. Damit hatte ich nicht gerechnet und dann hat die Linie halt nicht gepasst und ich habe das nächste Tor nicht erwischt. Du weißt halt im Super-G nie, weil in der Abfahrt haben wir Abfahrtstraining. Da ist klar, ich kann das antesten, wie springe ich wo, was ist die Linie. Aber im Super-G ist es ein bisschen wie ein Blindflug. Du fährst und hoffst, dass halt deine Linie passt. Und deswegen bin ich halt in der Kombination dann auch etwas vorsichtiger gefahren, hatte dann schon relativ großen Rückstand im Super-G und dann war es schon schwierig, das im Slalom alles aufzuholen. Ja.
Also Silber gab es dann nochmal für die Super-Kombi und dann nochmal Gold im Riesenslalom. Da hattest du vorher auch schon mal Bronze.
Ja.
Aber dieser Riesenslalom ist irgendwie gar nicht dein Ding, ne?
Bis letzte Saison nicht. Es ist echt verrückt. Ich hatte immer meine Probleme mit dem Riesenslalom, weil ich irgendwie immer den Eindruck hatte, das Timing stimmt nicht vom Schwung. Ich verstehe diesen Riesenslalom-Schwung nicht, war immer so mein Ding. Klar, dann hatte ich schon mal einen Lauf, wo es funktioniert hat, wo ich auch schnell war, aber es war keine Konstanz drin und ich habe mich damit einfach nicht wohlgefühlt. Aber wir haben eben viel am Monoski auch rumprobiert, getestet. Ich habe ein neues Federdämpfersystem drin vom FES. Das ist das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten. Die machen auch sehr viel mit den Bobfahrern und den Rodlern. Genau, und die haben mich unterstützt, den Monoski weiterzuentwickeln. Und da haben wir einen Riesensprung gemacht mit dem Federdämpfersystem, sodass ich jetzt endlich auch im Riesenslalom zurechtkomme und da wie dieser schöne Knopf einfach aufgegangen ist. Und ich wusste, im Riesenslalom ist dieses Mal auch viel drin. Und ich freue mich einfach nur mega, dass ich das auch eben umsetzen konnte.
Ja. Das ist Hightech wie bei der Formel 1 mittlerweile, oder? Also wir reden von einem neuen Dämpfersystem.
Ja.
Das musste erstmal entwickelt werden. Du hast deine Mentaltrainerin auch eben schon erwähnt. Ich glaube, in Freiburg war das, mit der du dann angefangen hast zu arbeiten.
Ja, genau.
Was sind das für Themen, die dann besprochen werden?
Alles.
Okay.
Tatsächlich, also alles, was mich beschäftigt, komme ich zu ihr und zum Beispiel aber auch Medien. Wie gehe ich mit dem ganzen Medienrummel um? Also das sind lauter so Sachen, die bespreche ich mit ihr, um einen Plan zu entwickeln. Ja,
wie geht man damit um? Was hat sie dir mitgeben können an Tipps?
Ja, dass ich auf mich gucken muss. Natürlich, man muss abwägen, was macht Sinn, was ich annehme an Anfragen von Medien, von Presse und ab wann ist es mir zu viel? Einfach für mich auch diese Grenzen zu setzen.
Okay, und die sind nicht immer leicht zu erkennen, oder?
Die sind nicht leicht zu erkennen, nee, weil man auch immer das Gefühl hat, ich muss das jetzt auch noch machen. Wenn ich jetzt schon die Chance kriege, dann muss ich das jetzt auch noch machen. Aber irgendwann geht's einfach nicht mehr und man merkt es dann erst im Nachhinein, dass es zu viel war. Und das ist, also ich glaube, das kennt ja jeder. Man denkt immer noch, ja, der Termin geht auch noch und das geht auch noch. Und nachher ist man so am Ende oder wird krank, weil es einfach nicht mehr geht. Und da hat sie mich einfach bestärkt, auch zu sagen, du sagst, wann es zu viel wird, weil du musst abliefern am Ende. Das ist eine harte Aufgabe tatsächlich. Aber es ist wichtig, dass man so Leute bei sich hat, die da drauf bestehen, dass man auf sich selber guckt.
Nein sagen muss man lernen. Das ist für viele ein Problem, Nein zu sagen.
Das ist so.
Was war der ungewöhnlichste Tipp, den sie dir gegeben hat?
Boah.
Denn die MentaltrainerInnen, die holen ja manchmal echt da was aus dem Hut, wo du denkst, krass, wirklich?
Ja, tatsächlich.
Was hat dich überrascht?
Wir haben irgendwann mal angefangen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so einfach erklären kann, aber mit Wingwave. Das ist ein bisschen in Richtung Hypnose tatsächlich. Und als sie mir das so erklärt hat, habe ich auch erst gedacht, okay, es klingt jetzt ein bisschen wie Hokuspokus. Aber man muss halt einfach auch alles ausprobieren, weil Mentaltraining ist auch so super individuell. Jedem hilft irgendwie was anderes. Und ich dachte, ja gut, ich muss mich jetzt einfach mal drauf einlassen. Und dann, wenn's was bringt, ist schön. Und wenn nicht, dann muss man halt weiter probieren. Sie war selber von dieser Methode überzeugt. Ja, und
was
dann
macht man da? Also Wingwave klingt jetzt erstmal total interessant.
Ja, ich weiß.
Ich habe es auch noch nicht gehört.
Es ist super schwierig, das zu erklären. Ich habe es auch schon lange nicht mehr erklärt. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich das...
Versuch's. Gib dein Bestes.
Du
bist Leistungssportler.
Ja, genau. Ja, man versucht so ein bisschen die unterbewussten Sachen rauszukitzeln. Also woran liegt es, dass ich jetzt eben mich zum Beispiel nicht traue, die Geschwindigkeit zu überwinden? Liegt es vielleicht sogar in meiner Kindheit zurück? Und dann klappert sie sozusagen verschiedene Jahre ab und auch verschiedene, wie soll ich das sagen, Ängste? Oder ist es was Spirituelles? Ist es was, woran liegt es? Also es hört sich sehr esoterisch an, aber...
Naja gut, klingt nach Therapie jetzt einfach auch.
Absolut,
dann
und, ja. Genau, und dann versucht man das über die Resonanz von den Fingern halt herauszukriegen. Also sie sagt dann gewisse Sachen, ich halte dann die Finger so zusammen.
Genau, du führst gerade hier Daumen und den Mittelfinger oder welcher das ist.
Genau, das ist eigentlich egal, welcher man testet, welcher am stärksten ist, welche Verbindung. Und wenn sie meinen Namen sagt, sollte es eigentlich fest sein. Also das ist die intensivste Verbindung, die man eigentlich hat,
ja.
Den eigenen Namen. Und dann geht sie halt Sachen durch. Eben liegt es in der Vergangenheit im Alter von 0 bis 5. Und wenn es dann aufgeht, dann weiß man, okay, da hängt das Problem oder da ist irgendwas, was nicht passt. Und dann geht sie halt eben Ängste durch, geht sie Emotionen durch. Und dann versucht man das durch Wingwave, also durch Handbewegungen vor den Augen.
Ah, ich verstehe, das ist der Wave.
Also entweder flechtet sie etwas ein und ich muss mit den Augen folgen oder sie winkt etwas raus.
Wie schnell konnte sie dich überzeugen, dass es für dich funktioniert?
Nach ein paar Sitzungen habe ich gemerkt, ja krass, da verändert sich in einem drin einfach was. Also eben zum Beispiel manche Gefühle werden leichter, wenn man eben zum Beispiel an die Geschwindigkeit von den Speed-Disziplinen denkt, dass dann einfach nicht mehr so ein Druck auf dem Magen liegt. Kennt man ja oft, dass man, wenn man an irgendwas denkt, so einen Druck irgendwo hat. Und der wurde zum Beispiel leichter. Oder ich stand eben am Start und bin in diese Ruhe reingekommen, in die Selbstüberzeugung. Und ich glaube, das alles haben wir über die Jahre auch über dieses Wingwave mit erarbeitet. Also man findet auch ein sehr spannendes YouTube-Video, wo das Wingwaven auch erklärt wird.
Mit dir?
Nicht mit mir. Ich glaube, es wird verständlicher erklärt, wie das, was ich gerade probiert habe. Aber nee.
Ja, also ja. Ich habe jetzt schon irgendwie einen ganz guten Eindruck auf jeden Fall bekommen.
Okay,
ja, ja. Und dass
gut.
Das auch ein bisschen was Außergewöhnliches ist.
Genau.
Weißt du, dass man nicht so in eingefahrenen Bahnen fährt, sondern man versucht, auch irgendwo was Neues zu machen und Impulse zu setzen.
Ja.
Offensichtlich hat es sehr gut funktioniert.
Ja, total. Nee, also ich bin auch der Meinung, man muss einfach alles mal durchprobieren und sich auf Sachen auch einlassen, auch wenn es sich irgendwie komisch anhört, weil man weiß am Ende nie, was auch sein Unterbewusstsein so macht, ne?
Wann hast du angefangen mit dem Skifahren eigentlich?
Mit 6 Jahren schon, ja.
Mit 6 Jahren. Ich gehe mal davon aus, deine Eltern waren Freaks, Skifreaks, die wollten nicht darauf verzichten.
Korrekt.
Weißt du?
Ja, absolut. Nee, ich habe noch einen 3 Jahre älteren Bruder und der hatte mit 2 Jahren halt auch direkt Skifahren gelernt. Also sobald er eigentlich laufen konnte, wurde er auch auf Ski gestellt. Und meine Eltern sind halt schon immer gerne in Skiurlaub gefahren. Und ja, als ich auf die Welt kam, dachten sie erst, es gibt gar keine Möglichkeit mehr, dass man zusammen in Skiurlaub fährt.
Ja, denn du hast ja, ich sag's nochmal für alle, ein verkürztes linkes Bein.
Ja.
Hast du und das rechte Bein, das ist eben gar nicht da, das fehlt vollständig.
Ja.
Amelie nennt sich das, ne? Rechts? Oder?
Genau, Femur-Hypoplasie links.
Das
und,
ist links, genau, das war das Komplizierte, das habe ich dir überlassen.
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Klar, das heißt, welche Lösung habt ihr damals gefunden?
Ja, sie waren dann auf einer Veranstaltung bei uns in der Bodenseeregion, wo halt verschiedene Behindertensportarten vorgestellt wurden, unter anderem eben das Monoskifahren. Da keimte dann die Hoffnung auf, dass man zukünftig wieder zusammen Skiurlaub machen kann. Und die Gerda Pammler hat das damals vorgestellt. Die ist selber Rollstuhlfahrerin, Monoskifahrerin, war auch schon mehrfach bei Paralympics sehr erfolgreich damals. Und die hat dann den Monoski und Skikurse dazu vorgestellt. Und da war dann klar, das geht irgendwie. Ich musste noch ein bisschen warten. Damals war ich, weiß auch nicht, 2 oder 3 Jahre. Da habe ich einfach auch noch nicht in Monoski reingepasst. Damals gab es eh noch keine Kinderschalen. Es gab nur Schalen für Erwachsene. Ja. Hat sich jetzt auch alles weiterentwickelt. Aber mit 6 Jahren hat Gerda Pammler dann gemeint, wir stopfen einfach die Sitzschale mit Styropor aus und dann probierst du das Ganze mal. Und so war ich dann ja im Skikurs das erste Mal mit 6. Und wir haben 4 Jahre lang, habe ich jedes Jahr einen Skikurs gemacht. Und irgendwann hat sie gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, mal im Nachwuchsteam reinzuschnuppern oder ein paar Rennen zu fahren.
So eine Schale, die ist extrem wichtig. Oder die kostet mehr als der Monoski, korrekt? Diese Schale?
Der Aufwand ist halt so teuer auch wieder, ne? Also der, jetzt sagen wir mal so, die Materialkosten an sich halten sich, glaube ich, in Grenzen, aber die Entwicklung davon ist brutal. Vor allem eben, weil es wieder so ein individuelles Teil ist. Das muss Maßanfertigung sein, das kann ich nicht von der Stange kaufen. Und wir haben da wirklich über Jahre entwickelt mit Sanitätshäusern. Was ist die beste Passform für mich? Wie eng muss es sein? Wie viel Platz brauche ich, damit ich auch keine Krämpfe oder dass es nicht zu eng Druck stellen? Man muss ja irgendwie alles so auf dem Schirm haben. Da hatte ich auch unheimlich großzügige Unterstützung mit Sanitätshäusern. Mhm. Und am Ende hat das FES jetzt auch noch eine gebaut. Also, ja.
Cool.
Genau.
Also du hattest natürlich anfangs jetzt noch nicht so was Komfortables wie diesen Monoski. Ja, die anderen waren natürlich voll in ihrem Element und sind Ski gefahren. Wie fandst du es am Anfang? Einfach von den Eltern in die Berge geschleppt zu werden und sowas. Wie fandst du es am Anfang?
Ja, geht so tatsächlich. Also so mit 6 Jahren, wenn es dann so kalt ist. Also wir waren immer zwischen Weihnachten und Neujahr auf dem Kaunertaler Gletscher in Österreich. Und da hatte es halt teilweise minus 16 bis minus 20 Grad. Und da fragt man sich als Kind schon, was das eigentlich hier soll. Ich habe so gefroren teilweise. Es war so kalt. Und dann, wenn man aufs Klo musste, dann musste man alles ausziehen wieder, alles wieder anziehen. Dann irgendwann tat mir mein Knie weh in der Sitzschale. Und man hat sich dann schon, also ich habe mich dann, glaube ich, schon ab und zu gefragt, was das hier soll. Und ja, aber nee, so je mehr ich gefahren bin und je mehr ich gemerkt habe, so ey, ich verbessere mich, es fühlt sich cool an. Ich kann hier irgendwie was erreichen. Oder ja, erreichen war jetzt ein bisschen zu früh noch, aber einfach, dass ich gemerkt habe, ich kann selber fahren, ne? Das ist schon cool.
Was war so ein Schlüsselmoment, oder was war vielleicht der Schlüsselmoment, wo dir klar war, jetzt möchte ich das professionell machen?
Also so die letzte Motivationsspritze war, glaube ich, einfach Vancouver 2010, wo ich im Jugendlager mit der Deutschen Behindertensportjugend live vor Ort bei den Paralympics mit dabei sein durfte. Das war richtig, richtig cool. Da sind wir eben mit einer Gruppe von Jugendlichen, ich war damals 14 und die waren alle so rund um mein Alter, ein bisschen älter. Wir waren dann die 10 Tage live vor Ort in Vancouver und Whistler und haben uns auch im Stadion die Eröffnungsfeier angeschaut und das war wirklich Gänsehaut pur. Also eben wie die Athleten dann in das Stadion eingelaufen sind und ich kannte damals auch schon ein paar von der Nationalmannschaft, dadurch, dass ich eben schon im Nachwuchsteam war und man sich halt irgendwie bei deutschen Meisterschaften oder so begegnet ist, wusste ich, wer da unten einläuft und das hat sich dann so nah angefühlt und das war so, ja krass, das kann ich bestimmt auch erreichen oder ich möchte das, ich möchte auch mal in so ein Stadion einlaufen und mit dabei sein und das miterleben und diese Euphorie spüren und weil das war so, dieses Stadion war so aufgeladen, als die Athleten eingelaufen sind, das war so eine tolle Atmosphäre und das war für mich so das letzte bisschen, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte in 4, in 8 Jahren selber dabei sein.
Ja. Hast du eigentlich damals, als du eben so langsam dann auch Monoski regelmäßig gefahren bist und auch Wettbewerbe, hast du oder auch als Kind jemals das Gefühl gehabt, andere können etwas, was ich nicht kann?
Ja, also doch durchaus. Es kam dann eher bei so Sachen auf wie, bei uns ist ja Fasnacht sehr groß oder Karneval oder wie auch immer. Bei uns sagt man Fasnacht. Da sind die immer rumgesprungen und gerade beim Hemdklonker, wenn man da sich so an den Händen hält und durch die Menschen hüpft, das konnte ich halt nicht zum Beispiel. Und das tat dann schon auch weh in der Kindheit. Klar, dass ich da nicht so mitspringen konnte wie andere Kinder oder auch so banale Sachen wie bei uns waren dann die Röhrenjeans eng, waren dann beliebt und die konnte ich nicht anziehen. Und das war dann auch was, wo ich traurig war. Also es gab natürlich so den ein oder anderen Moment, wo natürlich mir bewusst war, so, ich habe eine Behinderung und es geht halt nicht alles. Ja. Aber ich glaube, ich hatte da auch immer so viel Rückhalt von meinen Eltern, von meinen Freunden, dass das dann zwar mal in dem Moment wehtat, aber dann war es auch wieder okay, weil ja, es gibt Wichtigeres im Leben.
Was warst denn du für ein Teenager eigentlich?
Boah.
Ein schwieriger?
Nee, ich glaube nicht.
Normaler?
Normal, würde ich sagen. Normal. Ja. Also dadurch, dass ich ja den Sport dann eh schon relativ intensiv ausgeübt habe, war ich natürlich auch viel unterwegs. Das heißt, Partys waren jetzt auch nicht ganz so präsent bei mir. Da hatte ich andere Prioritäten. Von dem her, ich glaube, zickig war ich sicher auch.
Gehört da,
glaube ich, dazu. Aber nö, ich glaube, ich war sonst ganz entspannt in der Handhabung.
Weil du ja die Röhrenjeans erwähnt hast. Hier in Mailand waren ja natürlich auch deine Eltern vor Ort.
Ja.
Und sie hatten eine deutsche Fahne und aber so ein kleines Stoffstück noch so da,
ja,
dran genäht.
Ja, das waren Hosenbeine, genau.
Das waren Hosenbeine.
Ja, genau, von den ersten Spielen von Sochi war das Hosenbein, witzigerweise.
Mit so einem,
ja,
Blumenmuster. Das war damals das Outfit der deutschen Mannschaft,
genau,
ne? Mit so einem Blumenmuster.
Ja, für die Eröffnungsfeier und für die Medaillenvergabe war das, ja.
Warum hat die das daran genäht?
Weil es übrig war. Genau, meine Tante näht mir immer meine Hosen um und eben auch die Hosen für die Paralympics. Und ja, da bleibt immer so viel Stoff übrig, dass sie dann damals auf die Idee kam, hey, ja, das sieht ja auch toll aus, hat einen Wiedererkennungswert, dann mache ich da jetzt eine Fahne draus.
Also du hast ein gutes Team hinter dir auf jeden Fall, sowieso in Form deiner Eltern, die dich, ja, vermutlich von Tag 1 an ganz normal,
genau,
behandelt haben, wie jeden anderen Menschen auch. Obwohl wir, ja, gehen ja 30 Jahre zurück, man muss sich mal vorstellen.
Ja.
Also ich sag mal, so heutzutage hat man wahrscheinlich sofort Lösungen und sagt, jo, alles klar, müssen wir das, ja, machen. Wie war das, ich weiß nicht, was haben Sie erzählt, vor 30 Jahren, als dann ein Bein nicht da war?
Ja.
Das ist schon mal noch eine andere Zeit gewesen, mit anderen Herausforderungen noch, oder?
Ja, also sie wurden auf jeden Fall damit total ins kalte Wasser geschmissen. Also ich glaube, generell Eltern mit einem Kind ist was, also wenn man ein Kind bekommt, immer irgendwie erstmal alles aufregend. Aber klar, mit einer Behinderung muss man erstmal gucken, worum müssen wir jetzt bei uns jetzt kümmern? Was ist alles wichtig? Woher kommt jetzt die Behinderung? Steckt da vielleicht noch irgendein Syndrom dahinter? Was noch irgendwelche, welche anderen Krankheiten oder sonst irgendwas mit sich bringt? Also es war ja alles sehr unklar und meine Eltern haben da schon auch sehr komische Aussagen von Ärzten auch bekommen. So der eine hatte eben auch gemeint, in ihrer Haut wollte ich nicht stecken, jetzt mit dem behinderten Kind.
Ein Arzt.
Ein Arzt, ja, genau. Das war wohl darauf bezogen, dass eben meine Eltern im Dorf wohnen und er Bedenken hatte, dass die Menschen auf dem Dorf halt mit sowas nicht umgehen können. Aber ich glaube, es war für uns eher von Vorteil, dass man uns dort ja kannte. Also im Dorf ist man enger, man kennt jeden. Und dann war es eher so, dass meine Eltern da dann offen auch auf die Leute zugegangen sind und gesagt haben, schaut in den Kinderwagen rein, das ist ein ganz normales Kind. Da fehlen zwar Körperteile, aber das ist alles fein. Also
außerdem gewinnt die später mal Goldmedaillen.
Ja, genau.
Die wird euren Ort in die Schlagzeilen bringen.
Dann hätten sie das auf jeden Fall gesagt, da bin ich mir sicher. Also es war auf jeden Fall sicher keine einfache Zeit, weil sie eben auch nicht wussten, was alles möglich ist.
Man hat es noch nicht mal im Röntgenbild gesehen oder beziehungsweise,
genau,
im Ultraschall ist es.
Ja, Ultraschall, genau, Ultraschall.
Aber
ja,
auch erstaunlich, oder?
Ja, total. Also man kann es kaum glauben irgendwie, weil es ja schon,
oder,
auch sehr viel war, was da gefehlt hat bei mir. Wir wissen auch nicht, vielleicht haben sie sich auch nicht getraut, irgendeine Aussage zu treffen, weil man es halt nicht richtig sehen konnte. Man weiß ja nicht, was da alles irgendwie so im Hintergrund gelaufen ist, weil Eltern beunruhigen und nachher passt alles, ist ja auch schwierig. Ja, aber es war auf jeden Fall erstmal ein Schock für meine Eltern, das definitiv, weil sie es vorher nicht wussten. Aber sie haben das, glaube ich, einfach hervorragend dann angenommen und haben das auch an mich alles so weitergegeben, ja.
Ja. Zum Schluss noch eine kurze Autovervollständigung. Vervollständige folgende Sätze.
Okay.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Die paralympischen Agitos.
Hast du sie?
Nee.
Weil so viele AthletInnen machen das ja, ne? Und
ja.
Die Ringe und die Agitos und so weiter. Aber du hast noch nicht.
Nee, weil mein Opa immer gesagt hat... Wenn du dir ein Tattoo stechen lässt, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben.
Ja, die Enkelin hat geheult.
Ich war brav.
Bis heute.
Bis heute.
Ja, ein Geräusch, das mich sofort an meine Kindheit erinnert, ist...
Boah, ein Rasenmäher. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie im Sommer der Rasenmäher.
Rasenmäher. Okay, also ihr habt viel Garten offensichtlich
ja.
Da am Bodensee.
Ja, genau.
Genau. Ein Geruch, der mich sofort an meine Kindheit erinnert.
Gerade in Verbindung mit dem Rasenmäher würde ich sagen, das frisch geschnittene Gras. Liegt nahe, oder?
Das liegt total nahe. So. Und dann noch eine Runde, das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast? Kannst doch gucken.
Oh Gott. Das ist ein Foto von dem Urlaubsangebot, wo ich am Freitag hinfliege.
Wo geht's hin?
Wahrscheinlich nach Ägypten. Ja.
Cool. Und was ist der letzte Song, den du gehört hast auf deinem Smartphone?
Auch interessant. Da muss ich jetzt...
Ja, reingehen in die App.
In die App reingehen.
In die Musik-App.
Zuletzt gehört.
Ja. Wo ist es? Hast du einen Song gehabt, der dich für die Paralympischen Spiele dann einfach motiviert hat, den du immer gehört hast, um Kraft zu sammeln?
Ja, tatsächlich. Aber schon bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr von Eminem Numb.
Okay, von ja. Eminem Namen. So.
Genau.
Und jetzt hast du zuletzt was gehört?
Habe ich einen Podcast gehört tatsächlich zuletzt. Mensch, aber dann habe ich ja irgend so einen Remix gehört. Weiß nicht, soll ich mal reinhören oder?
Aber du kennst ihn gar nicht mehr.
Nee, Lose My Breath heißt er mit Give Me Everything. Ja.
Alles klar. Ja, siehst du mal, kann jeder mal nachgucken,
wer
wissen
was
möchte, was du da auch so hörst.
Ja.
Ja, das, was sie hört, möchte ich auch.
Ja, genau.
Sagen andere Skifahrerinnen dann auch. Annalena, danke dir für die Begegnung.
Danke auch. Ja.
Glückwunsch nochmal zu diesen erfolgreichen Paralympischen Spielen.
Vielen Dank.
Dann genieß einfach noch so ein bisschen Auszeit, bevor es natürlich dann auch wieder weitergeht.
Das mache ich.
Und wieder hart trainiert wird.
Jetzt auf jeden Fall mal ein paar Wochen hoffentlich nichts machen. Also nach so einer intensiven Saison braucht es dann auch ein bisschen mehr Zeit, um wieder einen Reset-Knopf zu finden. Ja.
Dann danke dir für heute und Glückwunsch nochmal.
Ja, danke auch.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hier ist 63 Hektar.
Euer Landwirtschaftspodcast der Herzen. Mit Verbraucher Andreas Kuhlage, das bin ich.
Und mit Landwirtin Maja Muckwitz, das bin ich.
Hier in 63 Hektar, da erfahrt ihr Dinge, die ihr bestimmt noch nicht wusstet. Zum Beispiel, dass Trüffel richtig gut in Deutschland wachsen kann.
Und warum Kuhmilch auch unbedingt ihren Preis haben sollte. Und warum am Gille-Silvester kein Feuerwerk entzündet wird.
Und wir gucken auch immer hinter die Kulissen. Also wir stellen euch die Menschen in der Landwirtschaft vor. Die Menschen im Stall, die Menschen auf dem Trecker, weil uns einfach die Geschichten interessieren.
Ja, und mit diesem Podcast wollen wir mehr Verständnis schaffen zwischen den Verbrauchern, also den Menschen in der Stadt und der Landwirtschaft. Wir finden nämlich, dass wir uns ganz schön voneinander entfernt haben.
Ja, so beide Lebenswelten haben irgendwie kaum noch was miteinander zu tun und das finden wir schade, deswegen machen wir das hier.
63 Hektar, den NDR Landwirtschaftspodcast hört ihr in der ARD Sounds App.
Werdet Hekti und hört rein.